23 Birds of People.
And now in season 5. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und damit letzter Gast in Season 5 ist Daniel Kuiper-Knorr, Co-Founder und General Partner von Speedinvest, dem größten VC Österreichs. Lieber Daniel, herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus.
Hallo Christian, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, du bist ein Spezialgast. Die ersten und die letzten Gäste, die suche ich mir immer noch so ein bisschen aus. Wir kennen uns eigentlich seit den 90er Jahren, da warst du im Wertpapierhandel der Erste Group, damals Erste Bank oder wie das auch immer geheißen hat. Ich war da auch in der Nähe, aber ich interessiere mich in diesem Werdegang und Karriere-Podcast auch für die Zeit davor. Was hast du studiert und wie bist du dann zur Erste Bank gekommen und wieso hast du dich als Skifahrer dafür entschieden, nach Wien zu kommen?
Gut, wo fange ich da an?
Viele Fragen, gell? Skifahrer verbinde ich urstark mit dir.
Geboren und aufgewachsen in Vorarlberg, ja. Mit dem Postbus 10 Minuten ins Skigebiet von meinem Familienheim, ist einem in die Wiege gelegt. Ja. Mit 5, 6 Jahren schon in den lokalen Skiclub, ist einfach Leidenschaftsthema. Wie kommt man als Skifahrer nach Wien? Weiß nicht, ich sage immer dazu Beute-Wiener, der Arbeit wegen. War während der Ferien, in Winterferien während meinem BWL-Studium Kinderskilehrerin der Skischule am Arlberg.
Schön.
Und habe das jetzt bei der eigenen Tochter neulich wieder versucht, ja, mit einer schweren persönlichen Niederlage verbunden, weil sie es bei mir nicht lernen wollte.
Okay.
Sondern sich selbst bei einem anderen Skilehrer sich angeeignet hat. Soll mir auch recht sein. Ja. Jetzt fährt sie Ski, alles gut.
Wunderbar. Und du bist dann, wie gesagt, du hast in Wien BWL studiert. Und
nein,
bist dann
in der Schweiz. In der Schweiz. Ich habe in der Schweiz BWL studiert. Ich bin bewusst damals schon einen anderen Weg gegangen, als meine fast alle sämtlichen Klassen- und Alterskollegen, die quasi in einem beinahe Automatismus in Innsbruck oder in Wien gelandet sind. Da habe ich gesagt, nein, du musst jetzt in eine andere Richtung gehen. Habe mich 180 Grad in die andere Richtung orientiert, bin in der Schweiz gelandet.
Ist ja von Vorarlberg nicht so weit gewesen.
Es war dann doch weiter weg als Innsbruck, ja? Okay. Also in Fribourg.
Okay.
Zweisprachig, Deutsch und Französisch, sehr aufregende Zeit. BWL-Studium war dann 1994 fertig mit dem Studium, war da gerade mal 23 geworden, das war mir noch zu früh, habe dann eine ganze Saison Skilehrer drangehängt.
Das zahlt sich aus.
Von 1. Dezember bis 30. April.
Und auch in der Schweiz oder in Österreich?
Na, auch wieder am Arlberg. Ja. Und kam dann im Frühjahr 96 in den Wertpapierhandel, in die Erste Bank, damals in die Erste Invest Consult.
Genau, die EIC, wie die sie EIC, so schön genau. Hieß. Genau. Und es war damals eine gute Zeit an der Wiener Börse. Also es war gerade die IPOs von Voestalpine und Böhler vorbei in dieser Zeit. Ne? Die sind frisch
Böhler
gekommen.
Böhler Secondary Public Offering, genau. Habe ich dann relativ gleich nach meinem Einstieg mitgemacht als Bookrunner. Bookrunning Bank, haben dann natürlich den erste IPO selbst gemacht im selben Jahr.
Das 97 glaub,
das war
das?
97, richtig.
Diese große Geschichte im Dezember und November.
Und das waren sehr aufregende Zeiten, sehr kleines Team, aber hat sehr, sehr gut funktioniert. Zu vielen davon habe ich immer noch persönlichen Kontakt, das freut mich sehr. Gerade gestern war ich mit einem von den damaligen wieder Mittagessen.
Schön.
Sehr nett, ja. Fast 30 Jahre her mittlerweile, traut man sich ja kaum zu sagen. Aber
du hast jetzt ein paar Transaktionen genannt, unter anderem auch die erste. Dein Schwerpunkt waren Equity Österreich oder war das international, was du gehandelt hast?
Nein, österreichische Aktien und Terminprodukte.
Okay, genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Du bist dann noch in dem alten Jahrtausend zur Credit Suisse gewechselt.
Richtig. Bin dann 98 im Sommer zur Credit Suisse nach Zürich gekommen, dort ins Private Banking, war dann dort knappe 2 Jahre, bis mich ein folgenreicher Anruf eines meiner Jugendfreunde hier aus Wien und jetzigen erneuten Co-Gründer Oliver Holle ereilt hat, der damals spät 99 im ersten Tech-Boom an einem universitären Spin-out an der WU gearbeitet hat und gerade kurz davor war, Venture-Kapital aufzunehmen, der mich da angerufen hat, er braucht jetzt Leute, er will das machen und ich arbeite ja bei einer Bank, ich kann das mit dem Kapital ja, ich muss jetzt unbedingt nach Wien kommen, das tun.
Und das war das Stichwort ThreeUnited dann?
Aus dem wurde dann die ThreeUnited. Die Firma damals, die wir gestartet haben, hieß noch anders. Die ThreeUnited hieß deswegen so, weil sie aus einem Dreiweg-Merger mit zwei anderen hier in Wien ansässigen Technologieunternehmen hervorgegangen ist. Das war 2004, also nachdem dann ist die Nasdaq-Bubble geplatzt im März und wir haben tatsächlich im März 2000 eine Seed-Runde geraced zu Bewertungen, wie sie selbst in der heutigen Zeit schwer vorstellbar wären. Ich glaube so 4 Millionen auf 16 Millionen Pre-Money oder sowas Absurdes. Dann ist die Nasdaq-Bubble geplatzt und damals war es schon so, dass die Technologieszene Technologie für die Technologieszene entwickelt hat und wenn die kein Geld mehr bekommen hat, hat sie auch nichts mehr gekauft. Und außerhalb der Technologieblase hat sich niemand für diese Themen interessiert, ergo wäre unser Unternehmen mehrmals bankrott gegangen. Sie ist uns aber irgendwie in einem permanenten Hustle und Struggle gelungen, die Firma am Leben zu halten, bis dann gemeinsam mit dem Aufkommen der mobilen Entertainment, Klingeltöne und Ähnlichem es sehr schnell dann sehr erfolgreich wurde und wir es dann 2006 an die VeriSign, Nasdaq gelistete VeriSign, verkaufen konnten und wie dann dort 3 Jahre später die Lock-up- und Earnout-Periode vorbei war, sind wir im engsten Team, Oliver, Werner und ich, wieder zusammengesessen und haben gesagt, so, was machen wir denn jetzt als Nächstes? Und dann ist uns sehr schnell die Idee gekommen, einen Venture-Fonds zu starten, weil das schien uns als das Nächstlogische.
Kann man eigentlich sagen, dass schon der Wechsel von der Credit Suisse zum Oliver und zu dem jetzt geschilderten Case eine Selbstständigkeit von dir war? Ja, oder?
Ja.
Also ich habe immer 2 Punkte in dem Podcast drin, wann wir uns kennengelernt haben in den 90ern und wann mein Gegenüber selbstständig wurde. Das war dann bei dir im Jahr 2000.
Ich weiß es noch genau, ich bin eingestiegen am 1. April 2000.
Am 1. April 2000.
Das ist ziemlich genau, sehr bald 23 Jahre her.
Kurz nach den Iden des März vom Toto Wolff und dem lieben Kollegen,
der
hat ja den March 15
richtig
nach den Iden auch irgendwie benannt. Gut, und diese Sache nach der VeriSign und nach den 3 Jahren was Eigenes zu tun, geht schon in Richtung Speed Investing,
oder? Wie wir das Technologieunternehmen verkauft hatten, hatten wir im Juni 2011 die Speed Invest im Firmenbuch eingetragen. Mhm. Das war also die zweite Gründung. Selbstständig ist man dann ja eigentlich nicht, ja, wenn man im selbstgegründeten Unternehmen Anteilseigner und Angestellter ist. Aber das war tatsächlich dann im Juni 2011, da waren fast 1,5 Jahre Vorarbeit. Das muss man sich vorstellen, das war so 1 Jahr nach dem Untergang von Lehman Brothers und dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, wo jeden Morgen im Radio DAX -15%, Nasdaq -30% und es war einfach alles nur noch grausig und die Kapitalmärkte ringsherum lichterloh in Flammen, kommen wir daher mit einem illiquiden Hochrisikoprodukt noch dazu in einem Standort, der überhaupt keine Tradition für sowas hat.
Also Österreich, ne?
Ja, Österreich und Europa erstmal und dann nicht London und nicht, Berlin hat damals auch noch keine Rolle gespielt, 2011. Das war schon, da haben wir schon uns nicht gut umgeschaut.
Es gibt außerbörslich nicht notiert verschiedene Phasen, verschiedene Bezeichnungen, Private Equity, Venture Capital und Frühphasendinge, verschiedene Sachen. Ihr habt euch als VC, als Venture Capitalist, glaube ich, definiert.
Ja, sind wir auch.
Und wie kommt es zu dem Namen Speed Invest? Ist das eine Tempo-Geschichte, dass man schnell die Cases durchgeht? oder in hoher Frequenz? Oder ist das eine Reminiszenz an deine Weltcup-Rennen, die du nicht gefahren bist?
Ja. Ich nicht, genau.
Aber fast, oder?
Weit weg davon. Ich bin als 14-Jähriger schon aus dem
Aber du warst Kader, glaube ich, ne?
Und
du
hast, ich bin noch nicht mal in die Sichtungsläufe gekommen, okay, weil da, wo ich herkam, die Konkurrenz unter den damals 13, 14, 15-jährigen Jungs, die war, meine Schwester ist da viel weiter gekommen als ich, die war okay, dann tatsächlich im Landeskader Sichtungsläufe und so. Das hat bei mir weit nicht gereicht. Gut, okay, die fährt auch heute in Wahrheit noch besser Ski als ich.
Ja.
Ist so.
Ich weiß nur, du hast wunderbare Fotos gepostet irgendwann auf Social Media, wie man halt kauft, wie das richtig geht. Ja?
Naja,
da staubt es halt so schön und da liegt da so quer, der Daniel, also wunderbar.
Bisschen was ist dann doch hängen geblieben.
Ja, gut, ich lasse das mit dem Stefan jetzt, aber Speed Invest.
Wie kamst du dem Namen? Es war tatsächlich eine Verquickung. Wir haben damals gegründet in dem Coworking Space in der Spengergasse im 5. Bezirk. Und dort gab es diesen Initial Factor, hieß das dort, und da haben sich alle notwendigen Bausteine für so ein Ökosystem zusammengefunden, gab es Acceleratoren dort und Business Angels und dann waren eben wir eben dort auch mit unserem ersten Fonds, der erste Fonds heißt immer noch so, Initial Factor Speed Invest.
Okay.
Es war dann tatsächlich so, ursprünglich hätte heißen sollen Initial Factor Seed Fund. Mhm. Wie wir das dann im Firmenbuch einreichen wollten, hat es geheißen, ihr könnt euch nicht Fund nennen, wenn ihr kein Fonds seid.
Okay.
Gut, dann haben wir überlegt, Fund, Partners, Capital, Invest, und kam es dann dazu, Seed Invest, und irgendeinem ist dann in einer leidenschaftlichen Diskussion ein kleiner Versprecher passiert. Seed Invest, Speed Invest. Alle haben gesagt, halt, das ist es. So kam es dazu. Und jetzt kann man das natürlich versuchen, mit allen möglichen Inhalten zu füllen. Tatsächlich, was wir schon versuchen mit unserem Tun, nachdem wir investiert haben, unseren Beteiligungen helfen, Geschwindigkeit aufzunehmen. Also insofern lässt sich da schon eine Herleitung bilden, aber...
Also eine wunderbare Herleitung. Wie ist es dann eigentlich losgegangen mit den ersten Investments? Ich erinnere mich jetzt dann zurück ein bisschen an die Zeit. Es ist Lehman schon ein paar Jahre wieder her gewesen, 2011, aber die Staatsschuldenkrise ist irgendwie losgegangen.
Die stand kurz vor der Tür. Die kam dann 2013, 14. Wie ging es los mit den ersten Investments? Naja, weil wir hatten dann 1,5 Jahre gebraucht, um die 10 Millionen, der erste Fonds war nur 10 Millionen klein, diese 10 Millionen zusammenzutragen aus Friends, Family, dann auch von der AWS, der wir tatsächlich sehr, sehr viel verdanken. Jetzt in der Rückbetrachtung war das eigentlich mehr so ein Friends and Family SPV. Hatte jede Menge branchenunübliche Eigenheiten, die wir alle längst abgelegt haben. Und die ersten Investments von den 20 Firmen, die wir damals im Portfolio hatten, waren, oder ein guter Teil ist noch, sind 13 aus Österreich. 7 waren ausländisch, davon eine in der Türkei, eine in Finnland und eine in Slowenien, der Rest in Deutschland. Das waren, ich glaube, dann bleiben 4 oder 5 Deutsche über oder sowas, 6 Deutsche. Das hat sich stark gedreht geografisch, aber wo hat man diese Firmen her? Man besucht halt alle Coworking Spaces und veranstaltet Pioneers Festival, hat damals begonnen im Jahr 2010 schon. Das hat natürlich sehr geholfen. Und wir haben da durchaus ein schönes, auch schönes österreichisches Portfolio zusammengetragen. Da sind immer noch 2 Firmen im Bestand, die Tourradar hier in Wien, die auch sehr stark aus der Corona-Krise herausgekommen ist, eigentlich als quasi digitales Reisebüro, natürlich so ein Event verheerend. Aber die sind tatsächlich stärker aus der Krise herausgekommen, als sie hineingerutscht sind damals. Und dann noch die Bitmovin aus Klagenfurt, mittlerweile längst umgezogen nach New York. Software programmieren für, also Codecs für Videostreaming. Und da sicherlich weltmarktführend. Und so graduell baut man dann eben über die Jahre Reputation auf für bestimmte Themen. Wir haben damals schon viel gemacht, Fintech, wir haben viel SaaS gemacht, wir haben viel Marktplätze gemacht und das sind drei Kernthemen, in die wir heute noch investieren. Und die drei.
Kurze Zwischenfrage, weil ich das immer für die Hörerinnen und Hörer einbaue, wenn Begriffe fallen, wo ich mir denke, das wird vielleicht eine oder anderen wissen wollen. Fintech, glaube ich, können wir herleiten, aber SaaS bitte.
SaaS, abkürzend für SaaS, Software as a Service, also Internet Cloud basiert, Software kauft man nicht mehr auf CDs und lädt sie auf Systeme hoch, sondern man über einen Online-Zugang mietet man einen Zugang, das nennt sich SaaS, hat natürlich unzählbar viele Vorteile gegenüber einer On-Premise. Installation, es kann laufend gewartet werden, der Nutzer, der zahlende Nutzer hat immer Zugriff auf die alleraktuellste Version. Muss also nicht wie ein Windows 10 ständig belästigt werden, das Windows 11 auf den Rechner runterzuladen, sondern er greift einfach über die Wolke auf die immer aktuellste Software zu. Es lässt sich auch viel kleinteiliger preisen. Das ist eigentlich das dominante Modell aktuell im Softwarevertrieb und es wird es auch noch einige Zeit sicherlich bleiben. Und eben diese drei Themen, also Fintech, also Software, Und digitale Lösungen für die Finanzdienstleistungsindustrie, Banken und Versicherungen. Das ist ein Thema, dann eben der ganze, das SaaS-Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell der sogenannten Marktplätze oder Netzwerkeffekte, wo man also auf einer Plattform Angebot und Nachfrage zusammenführt, dort eine Transaktion anstößt und wenn man das erfolgreich macht, darf man sich eine gewisse Vermittlungsgebühr dafür herausnehmen. Das ist Netzwerkgeschäftsmodell. Berühmte Netzwerke, Amazon, eBay, ja. Wo also Angebot und Nachfrage in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf mehr Nachfrage schafft, mehr Angebot schafft, wieder mehr Nachfrage schafft, wieder mehr Angebot, kann man für alle möglichen Produkte, Dienstleistungen, B2B, B2C auf der Beschaffungsseite, auf der Vertriebsseite an Geschäftsmodelle anflanschen. Und diese drei Themen sind sicherlich noch auch heute noch zu drei Vierteln im Portfolio gewichtet bei uns.
Und wie erfolgen bei euch Investmententscheidungen? Ich denke, da wird es so regelmäßige oder Pattern geben, die da quasi dazu führen.
Also wir
führen,
suchen natürlich nach, also wir haben uns sechs Themen, also ganz von Anfang an, wir haben ein sortenreines Softwareportfolio. Ja. Also wir investieren ausschließlich in Unternehmen, die entweder Software entwickeln und diese vertreiben an ihre Kundschaft oder Unternehmen, die Software einsetzen, um bestehende Geschäftsmodelle, Produkte oder Prozesse signifikant zu verbessern. Also 10-mal besser, schneller, billiger oder einfach angenehmer zu nutzen. Das ist so die verbindende Klammer bei uns im Portfolio. Innerhalb dieses Spektrums haben wir uns sechs Themen eben ausgesucht. Schon erwähnt Fintech, SaaS und Marktplätze. Übergewichtet und dann drei vergleichsweise kleinere Themen noch dazu, Digital Health, also Software für die gesamte Gesundheitsindustrie, Deep Tech und sogenanntes Climate Tech, also Software-Einsatz für die Energiewende, für die Dekarbonisierung und all diese Themen zu bespielen. Jedes dieser sechs Themen haben wir mit einem eigenen Investment-Manager-Team gecovert, in der Größe von 4 bis 10 Leute, die auch jedes Team auf sein eigenes, auf den eigenen Markt eine These geschrieben haben. Mhm. Jetzt keine große Doktorarbeit, aber so ein 5 bis 10 Seiter, was unser Team glaubt, in dem jeweiligen Sektor in den nächsten 5 bis 10 Jahren die dominanten Entwicklungen sein werden. Mhm. Und wenn wir dann in unserem jährlichen Dealflow, wie wir das bezeichnen, und wir sehen pro Jahr zwischen 9 und 12.000 Investmentgelegenheiten und wählen daraus 30 aus.
Und so viele kann man nicht screenen, natürlich. Da muss ja eine
brutale, so viele kann man in der Tiefe nicht screenen. Das heißt, wir müssen schon wissen, wonach wir suchen, dass wenn wir ein gutes sehen, erkennen wir es.
Okay.
Wenn es auf die These passt, dann kann man in die Tiefe gehen. Und wenn es eben nicht auf die These passt, dann winkt man es durch und dann gibt es sehr wahrscheinlich einen anderen Fonds, der das dann aufgreift.
Jetzt hast ja du den Namen Speedinvest auch so hergeleitet, dass du Unternehmen hilfst, dass ihr Unternehmen hilft, Speed aufzunehmen. Mhm. Das Unternehmen Speedinvest hat auch Speed aufgenommen, ist gigantisch gewachsen. Ich denke, die Cases, die an euch herangeht, ja. Da wir haben jetzt gerade eine Zahl gehört. Ihr seid mittlerweile 80 Leute, hast du mir
80 Leute,
im Vorgespräch erzählt. Wie sind da und wie ist da die Aufteilung bei den Positionen, bei den Jobs?
Also von diesen genannten 80, die wir also über die Jahre gewachsen, wir haben begonnen zu sechst.
Ja.
Vor 13 Jahren sind jetzt 80. Das ist
schon viel, ne?
Das ist schon viel. Da braucht es auch schon eine eigene interne Struktur und Abläufe und Prozesse und ein Regelwerk, wie das funktioniert. Von diesen 80 sind 40 Investmentmanager. Die machen nichts anderes als also Origination und dann Investments abschließen und dann in diesen Investments auch die Eigentümer Interessen vertreten. Mhm. Dann haben wir dazu noch 20 sogenannte Operators, die also für ganz bestimmte Bereiche oder Prozesse den Unternehmen im Portfolio helfen, Fortschritte zu machen. Das sind typischerweise die drei Bereiche, die nächste Finanzierungsrunde, der ganze HR-Bereich, Leute finden, Leute rekrutieren, die Organisation auf den Skalierungsmoment vorbereiten, jetzt im vergangenen Jahr natürlich auch das Downscaling, das muss man ja auch richtig machen, da sieht man ja auch immer wieder, wie sich da Leute dann auch schwer tun damit, und wir haben das selbst an unserem eigenen Softwareunternehmen damals durchgemacht, zuerst waren wir zu 8, dann haben wir die Finanzierung bekommen, dann sind wir in einem Jahr auf 100 Leute hinaufgefahren, und dann wie dann die Blase endgültig geplatzt war, sind wir wieder auf 12 Leute hinuntergerauscht, und das muss man ja auch mal verdauen. Und der dritte Bereich ist tatsächlich innen im Vertrieb, insbesondere dort im B2B-Segment, also das Produkt in den Markt zu bringen.
Also ganz spannend.
Wo wir so 20 Leute im Team haben, auf die unser Portfolio zurückgreifen kann, wenn sie bei einzelnen der angesprochenen Themen Unterstützung brauchen. Und dann natürlich die verbleibenden 20 Leute, Management, Overhead, Innendienst.
Und neben Wien habe ich noch die Standorte München, Berlin, London und Paris abgeschrieben.
Ja, vor allen Dingen in London.
Ja. London, ja.
Das ist mittlerweile unser größtes Investmentteam.
Okay. Also
in Reihung der Investmentteams ist es London, Berlin, Wien, München, Paris.
Hat da der Brexit irgendwas verändert oder sogar beschleunigt? Oder haben sich da Chancen für euch aufgetan?
Der Brexit hat wenig verändert in dem Bereich. London ist weiterhin sicherlich das dominante Zentrum in Europa.
Und können mittlerweile auch gut Skifahren. Ne?
Mittlerweile auch gut Skifahren, das stimmt. Ja. Liegt natürlich daran, dass der Dave Riding von einem Vollberger gemanagt wird.
Okay.
Kilian Albrecht.
Der ja auch ein bisschen bei der Rekordläuferin mitgemanagt hat. Ne?
Ja, das
schon. Die Michaela ist schon sehr stark. Ja.
Und die ist sicherlich die beste aller Zeiten. Ja,
wir warten ja nur drauf. Ja. Ne? Ich kann mich noch erinnern, die Palfinger Startnummer Kranzka Gora, der 82. Mal die Linze eingeholt und Ingemar. Die paar Hundertstel, die kommen jetzt irgendwann auf ihrer Seite. Aber gut, zurück zu euren Teams. Du hast auch Downrounds oder so weiter, Downscaling erwähnt. Mhm. Wenn Effekte irgendwie eintreten, die man in den letzten Jahren natürlich auch am gelisteten Markt gesehen haben bei den Tech-Unternehmen. Jetzt die Frage, inwieweit ist das, was ihr tut, auch ein bisschen die Notwendigkeit zum Cost-Averaging über die Jahre? Weil das ist ja keine Einbahnstraße, und im nicht gelisteten Bereich wird es ja noch eine höhere Vola geben, nehme ich an, oder?
Naja, die höhere Vola, man muss ja unterscheiden zwischen der sichtbaren Volatilität und der nicht sichtbaren. Ja. Klar ist sie da, nur nachdem der Private Markt nur alle 3 Monate gepreist wird, wenn es einen Quartalsbericht zu verfassen gibt, da wird natürlich viel der Volatilität nicht gesehen. Das ist so wie viermal im Jahr das Licht anknipsen in einem Zimmer, und was dazwischen passiert, geht nicht in die Bücher, es sei denn, es ereignet sich eben eine Finanzierungsrunde oder irgendein Liquiditätsereignis in einem der Beteiligungsunternehmen, aber dieses sekündliche Pricing in Echtzeit, wie man es aus den öffentlichen liquiden Kapitalmärkten kennt, das gibt's eben nicht. Mhm. Da ist eben sehr viel unsichtbare Volatilität da. Der kann man jetzt versuchen, irgendwie gerecht zu werden, was ja in den Private Markets besonders ist, diese Fonds, die sind ja nicht wie ein Publikumsfonds, der offen zur Zeichnung aufliegt, zur Ausgabe und Rücknahme. Der so ein Private Market Fonds, der wird in einem gewissen Zeitraum eingeworben, typischerweise so etwa 1 bis 1,5 Jahre, hat man Zeit, neue Investoren an Bord sind, dann wird der Fonds geschlossen. Dann investiert der Fonds, baut sein Portfolio auf und hat dann 10 bis 15 Jahre Zeit, das Portfolio zu verwerten und an die Investoren das Geld zurückzuspielen.
Und wie ist da die Entry-Hurdle von der Summe ungefähr?
Ja, da gibt's Gesetze, ja. Die sagen, dass man erst ab 100.000 Euro investieren darf. Mhm.
Das ist weniger, als ich geglaubt habe. Also
es ist immer noch viel Geld. Mhm. Wohlgemerkt, für den Privaten kommt das ja aus dem Versteuerten.
Klar.
Das muss man auch erstmal übrig haben. Das ist nicht gerade der Demokratisierung der Asset-Klasse förderlich. Ja. Aber wir sind nicht die, die Gesetze machen. Wir sind die, die sich an die Gesetze halten. Und in diesem Rahmen eben unser Geschäft betreiben.
Und wer sind so die typischen Investoren in eure Vehikel?
Es geht tatsächlich von bis, also vom bereits angesprochenen, von der Privatperson, die sich das leisten kann, bis hinauf zu, vorhin schon erwähnt, AWS, jetzt auch europäischer Investitionsfonds, große Banken, Pensionskassen, Versicherungen, inländische und ausländische, Family Offices, sehr viel. Dann natürlich ganz oben drüber die großen internationalen Staatsfonds,
ja,
die eine zunehmend große Rolle spielen.
Die leider hier fehlen.
Der in Österreich ja, der tatsächlich, also gut, ja. Es gibt natürlich die AWS, die ein quasi Staatsfonds ist und in der Größe, die dieser Markt hergibt, auch durchaus einen sehr, sehr guten Job machen. Mhm. Aber
Finde ich gut, da könnte man
durchaus auch noch mehr machen, also ja, auch so um die ÖPAG herum oder sowas, da hätte ich schon ein paar Ideen.
Es gibt immer wieder Gespräche auch in die Richtung, aber es kommt nichts raus dabei. Ne? Ja. Ja, wie auch immer, das habe jetzt ich gesagt. Eine Indikation für Assets under Management, die Speed Invest hat, hast du deine Zahl für mich ungefähr nur?
Ja, gerne. Wir haben jetzt ja vor Weihnachten unsere aktuelle Fondsgeneration der Öffentlichkeit vorgestellt. Das sind 2 Fonds, das ist auch Premiere für uns, zum ersten Mal 2 Fonds parallel eingeworben, die unterschiedliche Phasen im Markt bedienen. Mit diesen,
also gleiche
beiden,
Branche, aber unterschiedliche Reifegrade.
Ganz genau, unterschiedliche Reifegrade. Unser Flaggschiffprodukt Speedinvest Nummer 4 ist ein 300 Millionen Frühphasenfonds, der also ein sogenanntes Blindpool-Portfolio aufbaut von 100 bis 120 Firmen nach den vorhin beschriebenen Auswahlkriterien und parallel dazu einen Fonds, der in ausgewählte Wachstumsunternehmen des Bestandsportfolios als Co-Investor mit investiert, wenn ein neuer Investor zu den Firmen dazukommt.
Da sind wir auch wieder beim Cost Average. Ja,
die beiden Fonds zusammen waren totales Volumen von 500 Millionen, was unsere gesamten Assets under Management auf knapp 1,1 Milliarden Euro anhebt.
Und damit seid ihr in Österreich, glaube ich, in einer ganz eigenen Liga.
Glaube ich, sind wir in Österreich schon der Größte.
Ja, definitiv. Und die beiden neuen Fonds, die du im Q4 vorgestellt habt, hast du skizziert. Wie kann ich mir, gibt es einen Jahreszyklus auch noch irgendwie, beziehungsweise jetzt an der Börse haben alle die Bilanzen jetzt dann ziemlich fertig, dann gehen die Roadshows los. Inwieweit hat die Börse und die Pattern dort, ich denke mal in Richtung Bewertungen, Peer Group vielleicht für einige, als Ansatz Einflussfaktoren auf euer Geschäft? Exit-Kanal es, auch so ein
es,
Stichwort.
Es hat Einfluss. Ja. Ja, also der IPO ist natürlich immer das angestrebte Exit-Szenario für Portfoliofirmen, weil es eben die höchsten Bewertungen verspricht. Natürlich die Firmen auch eine gewisse Größe haben müssen, um überhaupt IPO-fähig zu werden. Dauert natürlich aber auch lang. Also durchschnittliche Dauer von Gründung bis IPO sind etwa 13 Jahre. Jetzt hat so ein Fonds aber eine vertragliche Dauer von 10 Jahren. Das heißt, da muss man sich irgendwas einfallen lassen gegen Fondsende hin. Da hat natürlich das sogenannte IPO-Fenster, ob das jetzt offen ist oder zu oder wann es wieder aufgeht, hat natürlich schon eine Auswirkung auf die in den privaten Märkten vorgelagerten Finanzierungsphasen.
Ja.
Da sind wir, wo wir jetzt investieren, am allerweitesten weg davon. Mhm. Wenn ihr heute, 2023, in ein Unternehmen die erste institutionelle Kapitalrunde anführen. Das sind typischerweise so Investitionen in der Größenordnung von etwa 1 Million Euro auf etwa 5 Millionen Firmenwert. Dann vergehen 10 Jahre oder mehr, bis das dann IPO-Material wird. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Es hat also schon Auswirkungen, aber je weiter man weg ist davon, umso weniger. Man sieht auch bei den verschiedenen Phasen, also liquider Markt, IPO, Pre-IPO, Late Growth, Mid Growth, Early Growth, Venture Phase. Je weiter weg man vom IPO kommt, umso weniger haben die Bewertungen korrigiert. Mhm. Also unmittelbar vom IPO sind sie, große Beispiele haben wir gelesen in Zeitungen, Klarna und Stripe auch, gerade beide aus dem Fintech-Bereich, Bewertungskorrekturen von 80% oder ähnliches. Wir bei uns hingegen vorne in der ganz frühen Phase sogar noch stabile Bewertungen und in einzelnen Bereichen des Marktes sogar Bewertungsanstieg gegenüber 21. Mhm. Das heißt also, ich habe das dann nochmal tatsächlich mit einer Option verglichen oder einem Optionsschein. Ganz am Anfang ist alles Zeit wert.
Ja.
Und mit jeder Stufe, der sich das Unternehmen weiterentwickelt, wird
zum inneren Wert,
so Gott will, innerer Wert geschaffen oder halt eben nicht und dann geht es halt pleite.
Der Zeitwert wird auch
immer problematischer. Zeitwert sinkt graduell, wird dann mit jeder Finanzierungsrunde wieder ein bisschen gestreckt, aber am Schluss kollabiert er exponentiell. Das ist sehr ähnlich so und offensichtlich sehen sehr viele Investoren in der ganz frühen Phase noch die Chancen für einen erfolgreichen Exit in 8 bis 13 Jahren weiterhin intakt. Ansonsten hätten diese Bewertungen auch korrigieren müssen.
Jetzt, wie sehr, wir alle kennen die großen Einflussfaktoren, vor allem aus der jüngeren Vergangenheit, dass da eine Pandemie kommt, mit der man überhaupt nicht in dieser Schärfe gerechnet haben kann, in unseren Geburtsjahrgängen, sage ich jetzt einmal, dass sowas uns erreichen wird oder der Krieg vor der Haustür quasi. Inwieweit ist das Geschäft überhaupt planbar über einen längeren Zyklus?
Planbar.
Über die Branchen sicher, über.
Durch die Themenauswahl, ja. Branchenauswahl. Also Technologie ist ein Megatrend.
Ja. Ja,
der ist da. Also gibt es ein paar andere Trends, die sind also Pandemie und geopolitisch absolut unbetroffen. Demografie, Technologie, Energiewende, die durch den tragischen Krieg in der Ukraine drastisch beschleunigt wurde, aber ohnehin längst überfällig ist.
Ja.
Das heißt, die großen Megatrends, die sind weiterhin intakt.
Ja.
Allein schon die Demografie, ja, der Arbeitskräftemangel. Der Arbeitskräftemangel wird uns nicht helfen, aus der Inflation rauszukommen. Das geht nur, Zinsen allein auch nicht. Da wird es Produktivitätsfortschritte brauchen. Wenn aber Arbeit ausverkauft ist und das deflationäre Auslagern an China nicht mehr geht, dann geht das nur über hier am Standort entwickelte, technologisch getriebene Produktivitätsfortschritte.
Ja.
Und das kann nur Software sein. Und das sind Megatrends, wo ich kein Ende sehe.
Ja, und so Dinge wie die Rückkehr der Zinsen zum Beispiel, ja, dass man jetzt die US-Treasuries wieder und auch in Europa, also so wie wir es gelernt haben quasi in den 80er, 90er Jahren, diese Welt normalisiert sich eigentlich wieder von einer Sondersituation weg, dass das Geld quasi gratis war.
Der letzte Zyklus einfach zu lang gedauert und er wurde dann durch die Pandemie nochmal um 3 Jahre gestreckt.
Ja.
Er war ja eigentlich kurz von der Pandemie, hat der Amerikaner schon an Zinsen gedacht.
Stimmt.
Wurde dann abgestochen durch die Pandemie und hat jetzt aber im Q4 21 hat es ja schon begonnen. Da waren die ersten Zinserwartungen schon eingepreist, dann gingen die Public Markets flat, dann kamen auf einmal Abzinsungsfaktoren in die Bewertungsmodelle zurück und die haben dann durch den ganzen Nasdaq und den Technologiesektor korrigieren lassen. Und das hat sich natürlich auch in die privaten Kapitalmärkte ausgestrahlt. Aber eben, wie erwähnt, je weiter weg man vom IPO ist, umso schwächer und verzögerter war der Effekt.
Jetzt bin ich ein bisschen frech, das haben wir nicht vorbesprochen. Wir Wiener Börse Leute oder die rundherum in der Bubble tätig sind, schauen natürlich auch gerne mal in eure Portfolios rein. Da sieht man eine Bitbahn da drinnen, da sieht man eine Ghost Judent drinnen. Das sind natürlich alles Namen, die hätte man schon gern irgendwie mal vielleicht an der Wiener Börse gelistet. Wie kann man diese Unternehmen dazu erreichen oder ist das gar kein Case?
Also es ist natürlich für jedes Venture-finanzierte Startup am Anfang ist der IPO das Fernziel.
Ja.
Ob dann tatsächlich der IPO wird, ist die erste Frage, die es zu beantworten gilt. Tatsächlich sind über 80% aller erfolgreichen Exits, und da gibt es noch viel mehr unerfolgreiche Exits, sind Trade Sales, wo ein anderes Unternehmen das Startup übernimmt.
Ja.
Das heißt, für den IPO bleiben ohnehin sehr, sehr wenige über. Und die, die überbleiben, die streben dann schon an die großen liquiden Märkte. Also auch die paar großen IPOs aus Europa, die es gab, zuletzt, den man sich gemerkt hat, war wahrscheinlich UiPath aus Rumänien, Nasdaq. Ja. Das heißt, letztlich ist das schon dadurch bedingt, dass in der letzten Phase davor im Regelfall große amerikanische Fonds die Finanzierungsrunden anführen und die sagen dann zum Teil ist es auch Bedingung, wenn wie gesagt, die investieren listet, und sagen, ja. So, und wenn es IPO gibt, dann Nasdaq. Da sind wir dann in dem Zeitpunkt, gut, von unserem Portfolio ist noch keines so weit, aber sollte es mal jemals so weit kommen, da sind wir längst nur mehr Beifahrer. Da sind wir oft dann schon wahrscheinlich zu 8 bis 10 Jahren an diesen Firmen beteiligt. Und da ist dann auch unser gestalterischer Einfluss enden wollend.
Jetzt haben wir etliche Unternehmen genannt, viel über den Markt gesprochen, vielleicht abschließend noch, wenn ich jetzt als junger Mensch, es ist ein bisschen Karriere- und Werdegang-Podcast, wir haben über dich gesprochen ein bisschen, ihr werdet auch Hiring sein,
ja.
Für euch selbst, für die Unternehmen nehme ich an, auch eine ganz wesentliche auch, ja. Rolle. Ja. Wie geht man das am besten an als junger Mensch, wenn man sagt, eigentlich interessiert mich das Ganze, aber ich weiß nicht, wie ich es angehen soll?
Einfach proaktiv auf die entweder die Portfoliofirmen, die Technologiefirmen oder die Venturefonds einfach anschreiben. Die sind eh alle händeringend am Leute suchen, sind sehr sichtbar im Markt draußen. Was natürlich immer hilft, aber das ist jetzt kein Technologieindustrie-Spezifikum, sich schlau machen über das Unternehmen, mit dem man sprechen wird. Man kann sehr, sehr viel recherchieren. Es ist dann immer wieder sehr erfreulich, wenn dann einem jungen Kandidaten gegenüber sitzt und der sich wirklich Gedanken gemacht hat, nicht nur über das Thema an sich, sondern auch tatsächlich über das Unternehmen im Besonderen, dann fragt, warum habt ihr das hier so gemacht und das hier so gemacht und hätte man denn nicht? Das sind dann immer sehr spannende Diskussionen und allermeistens sind es dann auch die Kandidaten, die dann den Zuschlag bekommen.
Ja, weil sie ein bisschen die Hausübungen auch gemacht haben. Ja. Und das kommt natürlich nicht so schlecht an. Jetzt bin ich auf der Suche, wo dann mein Jingle für diese Season 5 ist. Wie gesagt, danke, danke, lieber Daniel, ich habe ihn gefunden. Der ist da. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Bewusst ausgeholt habe ich eine der längsten Folgen, die wir gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, dass für euch genauso viel dabei war wie für mich. Von meiner Seite mal ciao und danke an dich, Daniel, fürs Vorbeikommen. Und
danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Tschüss und Baba. Seven.